Heute mit der Sendung Die Auferstehung eines Ghettos, das Lissabonner Maurenviertel. Vor ein paar Jahren war der Stadtteil Moraria eine No-Go-Area. Drogenhandel, Prostitution und Bandenkriminalität beherrschten die engen Straßenzüge im historischen Zentrum Lissabons. Als Portugal vor 5 Jahren in die Krise schlitterte, schien das Viertel seinen Abstieg weiter fortzusetzen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Menschen packten an. Mit Hilfe von Bürgerinitiativen und unterstützt von der Stadtverwaltung wurden Straßenzüge renoviert, öffentliche Plätze geschaffen und Gemeinschaftsprojekte ins Leben gerufen, in denen viele sozial Schwächere einen Platz und eine Aufgabe fanden. Doch mit steigender Popularität haben auch immer mehr Investoren Altbauten aufgekauft, um sie in Ferienwohnungen für Touristen zu verwandeln, wie Thilo Wagner berichtet.
Von historischen Bauten ist auf dem Platz Martim Moniz im Lissabonner Zentrum wenig zu sehen. Am südlichen Ende die verspiegelte Fassade eines 4-Sterne-Hotels, im Norden 2 plump wirkende Einkaufszentren aus Stahlbeton und in der Mitte eine große freie Fläche, die wie eine unbewohnbare Insel mitten zwischen stark befahrenen Straßen liegt. Vor mehr als 50 Jahren grenzten hier die engen Gassen des alten Maurenviertels Moraria an die Altstadt. Damals ließ Diktator Salazar einen Teil des Viertels abreißen und damit auch gleich ein paar Probleme lösen, die den Stadtteil prägten. Prostitution, Armut und Opposition.
Das alte Maurenviertel hat sich lange nicht von seinem Stigma befreien können, das ihm seit der Gründung vor über 800 Jahren anhaftete. Nachdem der erste portugiesische König Afonso Henriques Lissabon befreit hatte, ließ er auf dem Terrain nordwestlich der Burg ein Ghetto für die besiegten Mauren errichten. Selbst der stadtplanerische Eingriff mit der Gestaltung des Platzes Martim Moniz in den 80er Jahren habe nicht verhindern können, erzählt João Menezes, dass das Viertel zu einer Favela, einer No-Go-Area, mitten im historischen Zentrum Lissabons geworden ist.
Die Moraria hatte bis vor ein paar Jahren noch mit großen Problemen zu kämpfen. Mit Straßenüberfällen und Einbrüchen, mit Drogenhandel und Drogenkonsum, mitten auf den Straßen, mit Prostitution. Dazu reihten sich andere Phänomene wie Armut, Obdachlosigkeit und illegale Migration.
Vor 5 Jahren zog João Menezes in ein verlassenes Gebäude am Rande des Platzes Martim Moniz. Von hier aus koordinierte er ein Projekt, das zum politischen Aushängeschild Lissabons geworden ist. Das Maurenviertel sollte neu belebt werden. Premierminister António Costa, der damals noch Bürgermeister von Lissabon war, reagierte auf den Hilferuf von Anwohnern. Die Stadtverwaltung bewarb sich zusammen mit Vertretern aus der Zivilgesellschaft um Geld aus dem EU-Strukturfonds. 2012 begann die Renovierung. Bürgermeister Costa verlegte sein Büro direkt in die Problemzone.
Wir wollten das Viertel fördern und erneuern, damit die Lebensbedingungen der Bewohner verbessern und gleichzeitig weitere Menschen in das Viertel bringen, Familien, Investoren und Besucher. Und wir wollten darauf achten, dass dadurch nicht ein Prozess der Gentrifizierung und Touristifizierung einsetzt. Das heißt, wir wollten nicht, dass eine gehobene Mittelklasse hierher zieht, die Mieten steigen und die ursprünglichen Anwohner vertrieben werden. Und wir wollten auch nicht, dass das Viertel von japanischen, deutschen und französischen Touristen überschwemmt wird.
Als die Lissabonner ihr Maurenviertel zu verschönern begannen, steckte Portugal in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Frühjahr 2011 hatte das Land aus dem Euro-Rettungsschirm rund 78 Milliarden Euro erhalten und musste im Gegenzug ein hartes Sparprogramm umsetzen. Mit schweren Folgen für die Bevölkerung. Die Wirtschaft schrumpfte im Jahr 2012 um 4%. Die Arbeitslosigkeit stieg zwischenzeitlich auf fast 18%. Die Krise brachte das Baugewerbe, das jahrelang ein wichtiger Motor des portugiesischen Wirtschaftswachstums gewesen war, fast zum Erliegen. Dann entwickelte die Stadtverwaltung eine Idee. João Duque ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Lissabon.
Nós tivemos uma fase de grande crescimento, casas novas, prédios novos, tudo novo.
Jahrzehntelang hat die Stadt darunter gelitten, dass in den Außenbezirken immer neue Gebäude errichtet wurden. Viele Menschen zogen aus dem Zentrum hinaus in die neuen Wohnungen und der alte Wohnbestand zerfiel immer weiter. Doch schließlich wurde ein neuer Markt entdeckt. Wohlhabende Europäer, die in Lissabon einen Teil ihres Lebensabends in einem renovierten Altbau verbringen wollen. Der Tourismus ist dabei zum Türöffner geworden. Wenn es den Besuchern hier gefällt, weil das Klima angenehm und die Stadt relativ sicher und friedlich ist, dann steigt ihr Interesse, in Lissabon vielleicht auch eine Immobilie zu kaufen.
Am nördlichen Ende des Platzes Martim Moniche beginnt die Rua do Ben Formoso. Die Straße, die vor 5 Jahren noch ein Brennpunkt für Drogenhandel und andere kriminelle Aktivitäten war, ist rundherum erneuert. Mit kleinen Plätzen, Bürgersteigen, auf denen keine Autos mehr parken, und neu verlegten landestypischen Pflastersteinen. Antonio Barroso sitzt in seinem kleinen Laden vor einem Regal mit Garnrollen, Strumpfhosen und Handyhüllen und unterhält sich mit einem Bekannten. Barroso kam vor fast 50 Jahren in die Muraria. Lange Zeit hätten die Politiker sich nicht um das Viertel gekümmert, sagt der 64-Jährige, aber jetzt hätten sich die Dinge wirklich verändert.
Durch das Programm der Stadtverwaltung sind die Straßen viel schöner geworden. Und das hat die Leute dazu bewogen, mehr zu investieren. Außerdem sind viele Erasmus-Studenten hergekommen, weil sie hier billigen Wohnraum gefunden haben. Dadurch hat sich das Viertel nach außen hin geöffnet. Jetzt spürt man einen richtigen Tourismusboom. Die Muraria hat fast gar nichts mehr mit dem Viertel zu tun, was vor ein paar Jahren noch so von Drogen und Prostitution geprägt war.
Dennoch treffen auch heute Gegenwart und Vergangenheit des Maurenviertels, in dem rund 6.000 Menschen mit 52 verschiedenen Nationalitäten leben, immer noch aufeinander. Ein bunt gemischtes, multikulturelles Publikum säumt die enge Rua do Ben Formoso mit den dreistöckigen Bauten aus dem 19. Jahrhundert. Ein paar hundert Meter weiter stehen schon um 11 Uhr am Vormittag zugedröhnte Gestalten vor einer dunklen Bar. Das Problem des offenen Drogenkonsums im Maurenviertel sei nicht mit Polizeieinsatz und Platzverboten angegangen worden, sagt João Menezes, sondern durch einen natürlichen, schleichenden Prozess der Veränderung.
Eins der größten Probleme waren die Bars im Maurenviertel. Wegen des Drogenhandels und der Kriminalität waren es echte Hardcore-Bars. Man hatte schon Angst, dort vorbeizugehen. Die Betreiber waren ältere, brutale Typen ohne Schulbildung. Als wir einen Teil des Viertels renoviert hatten, haben neue Bars und Cafés aufgemacht. Die Geschäftsinhaber waren nun junge, attraktive Frauen mit Uni-Abschluss und einem Gespür fürs Geschäft. Das hat die alten Besitzer auf die Palme getrieben. Während ihre Bars langsam zugrunde gingen, verdienten die Neuankömmlinge richtig Geld.
Ein alteingesessener Barbesitzer verkündete, er werde den Bürgermeister ermorden oder sich vor dem Rathaus öffentlich erhängen. Es blieb bei leeren Drohungen. Auch die Gegner mussten schließlich einsehen, dass sich die Muraria in einen anderen Stadtteil verwandelt hat, und zwar nicht auf Druck ambitionierter Lokalpolitiker, sondern weil die Bürger ihr Leben selbst in die Hand genommen haben.
Adriana Freire schließt die Stahltür eines ehemaligen Handwerkerbetriebs auf und lässt ihren Hund hinein. Die ehemalige Fotojournalistin hat vor 4,5 Jahren in dem schlauchartigen Raum eine moderne Restaurantküche installiert und ein paar alte Tische, Bänke und ausgeleierte Sofas hineingestellt. Volksküche nennt Adriana ihr Projekt.
Uns haben im Viertel Orte gefehlt, wo alle miteinander Zeit verbringen und sich wohlfühlen können. Das Essen ist natürlich wichtig, weil es Menschen aus allen Kulturen miteinander verbindet. Die Volksküche ist aber kein richtiges Restaurant, sondern eher wie das Wohnzimmer einer Familie. Sie helfen Nachbarn, die sich nicht um sich selbst kümmern können, etwa weil sie arbeitslos sind oder weil ihr Partner gestorben ist und sie nicht kochen können. Wir sind jedoch kein Wohlfahrtsverein. Wir wollen den Leuten einen Ort und Werkzeuge geben, damit sie ihr Leben selbst in den Griff bekommen können.
Das Lissabonner Maurenviertel gilt als die Wiege des Fado. Jener sentimentale Gesang, der immer wieder als Sinnbild für die scheinbar schwermütige und schicksalsergebene portugiesische Seele verstanden worden ist. Doch mitten in der schweren Wirtschaftskrise beweisen die Bewohner des Viertels genau das Gegenteil. Sie engagieren sich, gründen Firmen, entwerfen Projekte, setzen ihre Träume um. Für viele ist es eine Flucht nach vorn. In Portugal hat es noch nie eine so gut ausgebildete junge Generation gegeben wie derzeit. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Portugiesen mit Hochschulabschluss fast verdreifacht. Doch der Arbeitsmarkt hat nicht genügend Jobs für gut qualifizierte Arbeitnehmer geschaffen. Die Folge? In den Krisenjahren zwischen 2011 und 2014 verließen rund 485.000 Portugiesen ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben jenseits der portugiesischen Grenzen. Das sei ein schwerer Verlust für das Land gewesen, sagt der Politologe Carlos Jalali von der Universität Aveiro.
Die Kosten waren enorm, weil wir jahrelang in die Ausbildung dieser jungen Fachkräfte investiert haben. Und die portugiesischen Unternehmen haben sie nicht eingestellt.
Viele junge Fachkräfte, die in Portugal geblieben sind, haben in der Zeit der Krise jedoch einen neuen Unternehmergeist geschaffen. In Lissabon und Porto sind viele Start-up-Unternehmen, insbesondere im IT- und Kommunikationsbereich, entstanden. Wichtig sei, dass die Politik auf diese Impulse schnell reagiere, meint Carlos Jalali.
Dieses neue Unternehmertum braucht ein geeignetes soziales Umfeld. Die Firmen benötigen Zugang zu Kapital, sie brauchen Fachkräfte und ein zuverlässiges Rechtssystem. Und sie profitieren natürlich vom Abbau bürokratischer Schranken. Das heißt, es liegt auch an den politischen Institutionen zu garantieren, dass der neue Unternehmergeist nicht nur ein paar neue Arbeitsplätze schafft, sondern die ganze Wirtschaft neu belebt.
Im Lissabonner Maurenviertel konnten die Firmengründer mit einem starken öffentlichen Partner rechnen. Die Stadtverwaltung finanzierte Projekte wie die Volksküche. Sie investierte in ein Zentrum für Innovation, in dem sich Start-up-Unternehmen niederlassen können. Und sie ließ sich von ungewöhnlichen Ideen inspirieren, um den Lebensstandard im Viertel zu erhöhen.
Sylvain Renard steht an einem abschüssigen Hang und gießt seinen Gemüse- und Kräutergarten. Die Stadt hat eine ungenutzte Rasenfläche in eine kleine Gartenkolonie umfunktioniert, mit Geräteschuppen, Zaun und Wasseranschluss. Für die Parzelle zahlt der 31-jährige Franzose 100 Euro im Jahr. Gelbe Tomaten, Artischocken, gewöhnlicher Boxdorn. Auf einem 30 Quadratmeter kleinen Grundstück baut Sylvain viele meist exotische Pflanzen an, die er an die Volksküche verkauft. Zwischendurch ist Zeit für ein Schwätzchen mit seinem Nachbarn, einem 82-jährigen, fast zahnlosen Portugiesen. Die Gärten in der Moraria vertiefen das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Einwohnern, sagt Sylvain, der mitten in der Wirtschaftskrise aus Tours nach Lissabon aufgebrochen ist. In seinem dicht zugewachsenen Pflanzenreich vergisst Sylvain für einige Momente, dass er mitten in der Großstadt steht. Doch der Baulärm lässt keinen Zweifel. Der Garten befindet sich mitten in einem Viertel, wo an allen Ecken und Enden restauriert wird.
Seit 2 oder 3 Jahren hört das nicht mehr auf. Die alten Gebäude werden zwar modernisiert und das Stadtbild ist auch schöner geworden. Ich weiß nur nicht, was mit den Bewohnern passiert, die meist aus den Gebäuden raus müssen. Manche kriegen hier vielleicht noch eine billige Wohnung, andere aber nicht.
In der Volksküche, wo Sylvains Kräuter landen, steht Francisca Pastorinho vor einer heißen Ölpfanne und frittiert eine Fischspezialität. Die 81-Jährige hat lange in der Moraria gewohnt und musste nun aus ihrem Haus ausziehen, weil es an einen Investor verkauft wurde.
27 Jahre lang habe ich hier gelebt. Alle meine Freunde und Bekannte wohnen hier. Ich mag das Viertel. Aber jetzt musste ich raus. Wir Mieter haben nicht viel Zeit gehabt. Sie haben uns eine kleine Abfindung bezahlt. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe.
In der Moraria haben, wie in so vielen Vierteln der Lissabonner Altstadt, bis vor einigen Jahren vor allem ältere Menschen mit einem geringen Einkommen gelebt. Junge Familien und die aufstrebende Mittelschicht sind aus dem historischen Zentrum in die Vorstädte Lissabons gezogen. Zurück blieben die Alten. In einem staatlich regulierten Mietmarkt zahlten sie nur sehr wenig Geld für ihre Wohnungen, was jedoch dazu führte, dass die Hausbesitzer nicht mehr in ihre Immobilien investierten. Lissabon zerfiel, verarmte und wurde immer älter. Zu dem Zeitpunkt, als die ersten Häuser in Franciscas Maurenviertel renoviert wurden, brachte die portugiesische Regierung eine Reform des Mietgesetzes auf den Weg. Die alten Verträge mit den niedrigen Mieten konnten nun aufgekündigt werden. Das machte den Weg frei für Investoren, aber die Reform drängte auch die älteren, ärmeren Anwohner aus dem Zentrum hinaus. Auch Francisca hat in der Moraria keine neue Bleibe gefunden. Jetzt wohnt sie rund 5 Kilometer außerhalb und kommt jeden Tag mit der U-Bahn, um in der Volksküche auszuhelfen.
Lissabon profitiert davon, dass jedes Jahr mehr Touristen kommen. Zwischen 2012 und 2015 stieg die Zahl der ausländischen Touristen, die Portugal besuchten, von 7,6 auf 10,1 Millionen. Gut ein Drittel von ihnen fanden den Weg in die portugiesische Hauptstadt. Von jedem Besucher streicht die Stadtverwaltung eine einmalige Gebühr von 1 Euro ein. Der Tourismus ist der treibende Motor des portugiesischen Wirtschaftsaufschwungs. Mittlerweile macht der Sektor rund 6,4% der gesamten Wirtschaftsleistung aus.
Ein Zugpferd ist und bleibt für viele Lissabon-Besucher der Fado. In einer engen Gasse im Maurenviertel zeigt João Menezes auf ein Haus, das an einen kleinen renovierten Platz grenzt. Hier, erzählt der ehemalige Koordinator des Renovierungsprojekts de Moraria, habe im 19. Jahrhundert eine Frau mit dem Namen Severa gewohnt. Die erste bekannte Fado-Sängerin war eine Prostituierte, die schon mit 27 Jahren verstarb.
Als wir im Maurenviertel mit unserem Projekt anfingen, fiel uns auf, dass es hier kein einziges Fado-Lokal gab. Überall in der Stadt findet man Restaurants und Bars, in denen Fado gesungen wird. Aber ausgerechnet in der Moraria, wo der Fado geboren wurde, gab es das nicht. Jetzt gibt es zumindest diese Fado-Bar.
João Menezes bleibt auf einem Platz stehen, wo gerade der Soundcheck für ein Open-Air-Konzert läuft. Aus den Straßencafés dringt der Sprachenmix der vielen Touristen. An einer Ecke wird ein Altbau kostspielig renoviert. Mit dem selbstgesetzten Anspruch, die Moraria vor der Gentrifizierung und der Touristifizierung zu bewahren, sind João und sein Team offensichtlich gescheitert. Doch der ehemalige Projektleiter sieht es gelassen. Veränderung sei ein natürlicher Prozess, der sich nicht künstlich aufhalten lasse.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Die Auferstehung eines Ghettos, das Lissabonner Maurenviertel, eine Sendung von Thilo Wagner, Redaktion Wolfgang Heinemann.